wurde ja der Tod immer schön in die Ecke geschoben. Mhm. Auch der Bestatter sollte so ein bisschen wie bei Lucky Luke ausschauen. Schwarz, lang, Maßband, immer schön gruselig. Und wir haben eigentlich einen positiven heute Umgang mit dem Tod. Also er wird heute als Kreislauf des Lebens gesehen. Und ich glaube, deswegen verlieren auch die Leute die Angst, über das Thema zu sprechen.
Genau das werden wir heute machen, mit dem Bestatter Karl Albert Denk über den Tod und noch viele andere Themen sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Ich bin Stefanie Vossilus und ich habe mich sehr gefreut, dass Karl Albert Denk zu uns ins Hospiz kam und ich ihm all jene Fragen stellen konnte, die ich schon immer an einen Bestatter richten wollte. Vielleicht geht's Ihnen ja wie mir, bei dem Namen Denk haben Sie sofort an die Trauerhilfe Denk gedacht. Aber Karl Albert hat das noch einmal richtig gestellt. Sein Unternehmen, Karl Albert Denk Bestattungen und die Trauerhilfe Denk, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Unternehmen, die heute nichts mehr miteinander zu tun haben. So, und jetzt starten wir direkt rein ins Gespräch. Ich sage herzlich willkommen, Karl. Wir haben uns auf das Du geeinigt und ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Bestatter und heute werden wir uns ein bisschen unterhalten.
Ja, vielen Dank, Steffi, dass ich bei euch sein darf. Jahrelang schon im CAV verbunden und freue mich, dass ich die Chance kriege, so ein bisschen aus meinem Alltag des Bestatterseins euch zu erzählen.
Genau, das wäre auch gleich so mal mein Einstieg. Du hast gesagt, mit dem CAV verbunden. Wie kam dieser Kontakt zustande? Wie ist deine Verbindung zum Christophorus Hospiz?
Also tatsächlich durch meinen Vater, der jahrelang, ich glaube von Tag 1 hier involviert war, natürlich beruflich gesehen. Mein Vater war auch Bestatter und hatte da wirklich vom Gründungstag an dann Kontakt hin mit der Bewegung des CAVs in München und auch hier mit der Grundsteinlegung, wo wir jetzt hier sind in den schönen Räumlichkeiten. Und das hat sich dann neben dem täglichen Kontakt einfach, dass man natürlich Verstorbene hier betreut, einfach auf die Ebene, die Unterstützung des CAVs, ob das Öffentlichkeitsarbeit ist, ob das Spenden sind, das ist ja in eurem täglichen Handeln weit gefächert und so besteht eigentlich bis heute der Kontakt und der ging dann auf mich über, wo ich mein Bestattungsinstitut 2006 neu gegründet habe. War da auch irgendwie klar, dass da immer ein Kontakt da war und vor allem, weil ich denke, der CAV und auch wir ähnliche Werte vertreten.
Mhm. Spannend. Was für Werte sind es denn? Auf was würdest du es denn eindampfen?
Auf zwei Wörter, einen gelebten Abschied. Und ich glaube, der beginnt vielleicht auch schon vor eurer Arbeit. Vielleicht oft auch, wenn man leider eine nicht so schöne Diagnose erhält beim Arzt, da beginnt ja diese Reise, würde ich es mal nennen, dann geht die bei euch weiter und endet bei uns. Ja. Die endet aber nicht wirklich bei uns, weil es geht dann oft ja noch für die Angehörigen länger weiter. Mhm. Sie endet klar für den Patienten, für den Verstorbenen, für unseren Umsorgten, aber diese Reise ist eben, finde ich, vielschichtig und damit sage ich immer, ein geglückter Abschied, ein gelebter Abschied, das sind so zwei Schlagwörter, die ich immer, wir haben jetzt gerade die Woche neue Auszubildende bekommen, gleich gesagt habe, was uns wichtig ist, diese Werte zu vermitteln und ich finde, man braucht gar nicht so hohe Ziele setzen, sondern kleine und gelebte Werte.
Und trifft es einfach, also man weiß sofort, was gemeint ist, wenn du die zwei Schlagworte sagst. Sehr gut. Genau. Ich wollte eigentlich fragen, aber jetzt hast du es fast selber beantwortet, wie du zum Beruf des Bestatters kamst. Aber ich habe rausgehört, es scheint eine Familientradition zu sein.
Ja und nein, Umwege. Ja, es ist Familientradition. Also meine Familie ist seit 180 Jahren im Bestattungswesen tätig, hat mit dem Ur-Ur-Ur-Großvater begonnen, der Sargschreinermeister war, hat dann geendet erstmal kurz 2003 bei meinem Vater, der sein Bestattungsunternehmen, die Trauerhilfe Denk, aus Altersgründen verkauft hat. Dann großes Fragezeichen, warum übernimmt es der Sohn nicht? Ich wollte es damals nicht übernehmen, weil ich einfach zu jung war, mein Vater zu alt. Ich war so das Nachzüglerkind, was sagen wir einfach nicht vom Alter meines Vaters gepasst hätte, das zu übernehmen. Also es wäre für mich zu groß gewesen und ich war zu jung. Und ich hatte parallel noch eine gute Anstellung, wo es mir auch gefallen hat. Wie es aber dann ist, es tickt in der inneren Uhr. Und irgendwann nach drei, vier Jahren ist es aus mir ausgebrochen, dass ich den Beruf doch wieder machen möchte. Und irgendwie steckt es dann doch in unseren Genen, Bestatter sein. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es ein Beruf ist, es ist Berufung. Und habe mich dann 2006 auf 2007 entschlossen, Bestatter zu werden mit meiner eigenen Firma. Habe die nach meinem Großvater oder nach meinem eigenen Namen genannt, weil ich den Namen von meinem Großvater habe. Und haben dann mit Bestattung Karl Überdenk 2006 und 2007 angefangen. Erster Kommentar von meinem Vater: spinnst jetzt. Jetzt auf einmal willst du es machen. Aber der war der erste Förderer und Unterstützer. Und war auch noch am Anfang sogar mit involviert so ein bisschen. Der war dann aber auch schon weit über 75, aber das hat ihm immer noch, das war auch sein Lebenswerk. Ja, und jetzt sind wir heute 2025, also feiern nächstes Jahr schon 20-Jähriges. Also die Zeit rast wirklich dahin.
So, jetzt finde ich, Bestatter und Leute, die im Hospiz arbeiten oder Hospizhelfer wie ich, wir haben was gemeinsam. Unser Thema kann schnell mal der Partycrasher werden. Irgendwie ist das, jeder braucht früher oder später oder kommt mit dem Tod in Berührung, aber eigentlich will man das, wenn es einem gut geht, nicht so sehr. Wie ist denn so deine Erfahrungen? Kommen die Leute, die Angehörigen wirklich erst, jemand ist verstorben und dann ist klar, jetzt brauchen wir einen Bestatter? Also wann kommen denn die meisten Leute mit dir in Berührung, mit dir und deiner Firma?
Also immer noch grundsätzlich heute tatsächlich, wenn erst der Fall eingetreten ist. Aber wir haben und spüren seit 10 Jahren ganz massiv eine Bewegung, dass Leute bewusst ihren Abschied selber gestalten möchten. Also die selbstbestimmt bei uns stehen und sagen, ich möchte meine Bestattung regeln, also in einer sogenannten Bestattungsvorsorge. Und da ist so 3 Themen immer den Leuten sehr wichtig. Einmal, dass die Ausgestaltung so ist, wie sie es möchten. Mhm. Sei es soll die Musik gespielt werden, die sie mögen, sei es soll der Sarg die Urne sein, es soll der Redner kommen, also da geht's von, manche wollen es nur grob und manche sagen, die möchten ihre Traueranzeige, die haben die schon fertig, bringen die mit. Zweiter Aspekt ist, die wollen ihre Nächsten entlasten, ob das die Kinder, der Ehepartner, wer auch immer das ist, das kann auch nur ein Lebensgefährte sein, das kann auch die Nachbarin nur sein, die sich später kümmern soll, dass die finanziell nicht belastet ist und emotional nicht belastet ist, weil man weiß ja selber, wenn man mal einen Todesfall in der Familie hatte, der kommt ja unerwartet und dann muss man selber sagen, dann muss man so viel entscheiden. Ja? Mhm. Jeder zehrt an einem und wenn natürlich in der Bestattungsvorsorge derjenige, um den es geht, alles geregelt ist, dann ist natürlich schon mal emotional viel passiert und ich muss nicht nochmal entscheiden, er hat für mich entschieden. Mhm. Und das merkt man einfach die letzten 10 Jahre, dass da ein großes Umdenken bei den Leuten da ist.
Was glaubst du, was der Grund dafür ist?
Da kann man jetzt, gute Frage, gibt es verschiedene Theorien, also Bestattertheorien würde ich sie jetzt mal nennen. Ein Grund ist einfach, jeder will heute individueller leben, bewusster leben. Mhm. Und ich glaube, man sieht es ja auch mit Testamentar und das war früher alles unwichtig und heute sind die Leute einfach bewusster im Leben. Ja. Und der Tod ist nicht mehr so weit weg, also früher ist, wissen wir ja alle, auch die Hospizbewegung wurde ja der Tod immer schön in die Ecke geschoben, sollte niemanden interessieren. Auch der Bestatter sollte so ein bisschen wie bei Lucky Luke ausschauen, schwarz, lang, Maßband, immer schön gruselig. Und wir haben eigentlich einen positiven heute Umgang mit dem Tod. Also er wird heute als Kreislauf des Lebens gesehen und ich glaube, deswegen verlieren auch die Leute die Angst, über das Thema zu sprechen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, wir meine ich damit, alle, die mit dem Thema zu tun haben, positiv beeinflusst, dass es eben nicht dunkel und schwarz und traurig ist, sondern es gehört zum Leben dazu. Und wie das Wort schon sagt, es ist Leben. Und deswegen haben wir es geschafft, die Leute auch in unsere Bestattungshäuser, also nicht nur ich, aber vor allem auch wir haben das geschafft, dass die Leute auch gerne zu uns kommen und sagen, ja, ich entscheide das und möchte dann auch meine Familie entlasten.
Jetzt gibt es ja einfach auch Bestattungsformen, von denen man so hört und sich sagt, Mensch, muss ich noch im Sarg in die Erde oder verbrannt werden? Kann ich nicht als Diamant oder mich irgendwo hinschießen lassen? Kann ich nicht irgendwo verstreut werden? Oder neu ist das jetzt Reerdigung? Ich komme da in irgendein Kokon nach, was weiß ich, 40 Tagen ist alles weg. Also da würde mich jetzt interessieren, was ist denn möglich? Also was geht wirklich? Mit was Sachen bist du vielleicht konfrontiert worden oder gesagt hast, sorry, aber das funktioniert nicht? Und was wird denn so nachgefragt?
Ja, also man muss immer sagen, leider ist ja vielen nicht bewusst, ist das Bestattungsgesetz ein Landesgesetz. Also es kann jedes Bundesland hat ein eigenes Bestattungsgesetz, was völlig verrückt ist, weil warum möchte der in Hamburg anders bestattet werden als der in Bayern und in Berlin? Aber sie sind ziemlich ähnlich alle, erstmal vorweg. So, und was sind sie alle sehr strikt und eigentlich völlig vorbei am Menschen, nicht an den Wünschen der Bürger. Wenn man dann spricht mit den Politikern, wo wir uns als Bestatter immer sehr, sehr einsetzen, wo wir sagen, das sind die Wünsche der Leute, dann wird man immer von Politikern gesagt, das ist aber nicht ethisch richtig. Dann sage ich, naja, was ist denn ethisch richtig? Also Ethik kann man ja, könnten wir, glaube ich, noch einen eigenen Podcast drüber machen. Es wird dann immer versucht, ja, das gehört sich nicht. Dann sage ich, aber in allen anderen Ländern in Europa ist es möglich. Mhm. Und dann ist man jetzt mal konkret werden. Ein Thema ist zum Beispiel Diamantbestattung. Ja. Geht in jedem Land in Europa, in Deutschland nicht. Da geht es darum, dass ein Teil der Asche entnommen wird und dann umformiert wird in einen Diamanten gepresst über ein chemisches Verfahren, das über ein halbes Jahr geht. Ist in Bayern nicht erlaubt. Also sobald ich diesen Diamanten oder die Asche hier wieder einführe, habe ich eine Aschteilung vorgenommen und das ist strafbewehrt. So ist die Realität. Also das kann ich als Bestatter nur erzählen drüber, aber ich kann es nicht offiziell anbieten. Ja. So, wie ist es die Realität? Die Leute haben heute einen Internetzugang, schauen selber, stellen den Kontakt selber hin und organisieren den Transport. Also da können wir uns auch gar nicht verwehren. Und warum sollte ich das auch? Das ist ja Sache der Angehörigen. Was aber der Trend auch ist, sind natürlich Naturbestattungen im Allgemeinen. Wir gehen in die Natur raus, unterm Baum, am Wasser, am See. Wir haben hier jetzt in München innerhalb der letzten 5 Jahre 5 bis 6 neue Naturfriedhöfe bekommen, die auch wahnsinnig angenommen werden von unseren Kunden oder Bürgern auch hier. Einmal liegt es daran, dass sie eine bessere Preisgestaltung haben und einfach das schönere Angebot. Also die Natur ist da halt einfach im Vordergrund. Ja, meine Erde hast du gerade angesprochen. Die Reerdigung ist ein großes Thema in den Medien. Sind wir sehr skeptisch. Wer sind das? Nicht nur ich als Bestatter, sondern der Berufsstand, Berufsverband, Bundesverband Deutscher Bestatter ist da sehr begleitend dahinter. Und da gibt es viele Fragezeichen. Also die medial ist das sehr wirksam. Wir kriegen das auch mit. Nur es gibt einige Gutachten, die eigentlich das nicht für gut halten. Und ich finde immer, es ist richtig was Neues, aber es sollte halt auch immer greifbar sein. Und du hast mich so konkret auch gefragt gerade, wo sagst du, wo hört's auf? Und da nenne ich ein Beispiel. Ein Kunde wollte unbedingt diese in den Weltraum, dass ein Teil der Asche genommen wird. Und da habe ich gesagt, sind Sie mir nicht böse, das ist alles Humbug. Ja? Und die wollten das und dann haben sie irgendeine Firma anscheinend gefunden, die das auch gemacht hat. Jetzt war es ganz groß, ich glaube vor 2 Wochen, das ist völlig gescheitert, diese Rakete ist abgestürzt. Okay. Und dann ist es ja nicht mal die ganze Asche, sondern da reden wir über 5 Gramm oder 50 Gramm, ich weiß es nicht. Ich habe das nur diesen Pressemitteilungen da entnommen. Und wenn man fachkundig ist, verbleibt nach einer Einäscherung so 1,5 bis 2,5 Kilo Asche übrig. Also dann ist es nicht mehr 10%. Also es ist für mich einfach Augenwischerei. Genauso gibt es Tree of Life. Das ist eine schöne Sache. Da wurde in Holland erzählt, wenn sie die Urne dahin bringen, dann wird aus der Asche und Humus ein Baum gemacht. Finde ich total schön. Finde ich auch, sollen wir gar nicht bewerten, ob es gut oder schlecht ist. Ja. Ich finde das in Gedanken schön. Jetzt haben die aber dann Ärger gehabt im Bundesland und dann gab es ein Gutachten drüber, dass die Asche gar nicht nachweisbar ist. Mhm. Also auf Deutsch, es hätte auch ohne die Asche funktioniert. Also ich finde immer, das Wichtigste ist, der Mensch steht im Vordergrund. Und wenn es den Menschen in der Trauerbegleitung gut tut, dieses Angebot, dann finde ich, es gehört sich nicht vom Staat auferzwungen, den Leuten es zu verbieten. Ja. Und abschließend noch ein klassisches Beispiel ist Urne mit nach Hause. Da können wir jetzt urteilen drüber, wie wir wollen. Ich sage jetzt mal, dass ich 2 Sachen immer zu bedenken gebe. Einmal, wenn ich die Urne mit nach Hause nehme, ich verwehre vielen anderen den Zugang, dass ich selber trauern kann. Also sprich, wenn ich jetzt mehrere Geschwister habe, das wird nie bedacht bei dieser Diskussion. Und der zweite Punkt ist, was passiert mit der Asche, wenn ich mal selber nicht mehr bin? Ja. So, das ist alles, was ich immer sage. Aber an sich, finde ich, gehört das längst vom Staat freigegeben. Aber die sagen immer, ja, dann würden die Aschen irgendwo verstreut werden. Es würde das passieren. Wir haben das in Holland, wir haben das in Spanien und sogar mittlerweile in Österreich und Italien. Und es sind alles auch christlich geprägte Länder, weil es ja auch immer ein bisschen gesagt wird, dem Christentum und, und. Das funktioniert da ganz normal. Und da gibt es keine riesen Vorfälle. Es gibt immer mal auch kleinere Skandale, gibt es aber bei uns auch. Also ich finde, man sollte mal der Politik ins Gewissen reden. Nicht die Politik entscheidet, sondern der Mensch entscheidet. Und wenn es ihm gut tut für so einen Trauerverlauf, warum sollen wir es nicht? Ich bin da immer für alles offen. Ich sage nur dem Kunden meine Meinung und sage ihm, was richtig ist. Und letztendlich kann er dann draus machen, dafür werde ich, schon, dass ich es jetzt so sage, bezahlt, dass ich Berater bin und den Leuten sage, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Ich denke auch, es sind die zwei Punkte. Das eine ist der Angehörige, der übrig bleibt und irgendeine Form von Bedürfnis hat. Und diese ethische Diskussion, die du da angefügt hast, da ist natürlich auch einfach die Frage, Ethik verändert sich ja auch. Das ist ja nichts Starres, wo ich sage, das ist einmal gesetzt und dann greifen wir das nie wieder an.
Genau, das sehe ich auch so. Also Bestattungskultur, schreibt man ja immer, ist im Wandel. Das ist immer im Wandel. Also ich muss immer, das ist immer so ein Schlagwort oft bei uns in der Fachbereich. Bestattungskultur im Wandel, die ist immer im Wandel. Also das ist, die tun das immer als was Neues. Ich finde, es bleibt nichts stehen. Auch das Thema Tod, Trauer, Kultur bleibt nicht stehen. Und viele haben ja immer Angst, dass sie sich in eine Richtung entwickelt, die anonymer oder irgendwas wird oder geradliniger. Und das Empfinden habe ich überhaupt nicht. Ich finde, dass die Kultur viel bunter wird, viel interessanter wird, viel spannender wird. Und vielen wird immer gesagt, ja, die Leute wollen, also als Beispiel, wir hatten jetzt eine Zeit lang wirklich den Trend mit Anonymisierung des Todes. Ja. Also sprich, anonymes Grab, keiner war mehr dabei. Das hatten wir wirklich. Aber jetzt haben eigentlich alle erkannt, den Leuten ging es nie um das Anonyme, denen ging es nur darum, keine große Grabpflege oder eine große Geschichte dazu dahinter zu haben. Jetzt gibt es Angebote wie pflegefreie Gräber, also sprich, da übernimmt der Friedhof oder eben die Naturbestattung, der Wald, die Pflege. Und siehe da, die sind ausgebucht. Und die Leute wollen eine Kennzeichnung. Also man muss immer sagen, ich finde, aus meiner Perspektive jetzt 20 Jahre, als ich angefangen habe, heute haben wir für die Kunden ein viel größeres Angebot, viel individueller, viel lebensnah. Ich betone das wirklich, lebensnah. Und ich glaube, dass wir da ethisch wie auch kulturell gar nicht sagen können, was ist richtig und falsch.
Jetzt lass uns mal ein bisschen auf den Menschen gucken, auf die Angehörigen, die am Schluss übrig bleiben nach einem Todesfall und die dann zu dir kommen. Im Endeffekt hat ja der Bestatter, wahrscheinlich bist du vieles, bist du auch irgendwie halb noch Psychologe oder wie auch immer. Ich meine, du hast es dann mit Menschen in Ausnahmesituationen zu tun. Und die Menschen, die kommen, sind ja auch erstmal total durch den Wind. Was brauchen die?
Also ganz banal erstmal oft. Die brauchen erstmal was zum Trinken und zum Essen, weil die haben seit Stunden nichts mehr gegessen und getrunken. Mhm. Also so beginnt eigentlich jedes Gespräch. Wir haben dann immer Gummibärchen oder eine Schokoriegel bei uns liegen. Die sind sofort weg, weil die Leute haben einfach auf sich nicht mehr geschaut. Die letzten 6 Stunden seit, oder sagen wir mal 12 Stunden, das ist jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, aber die sind erstmal so unter Stress und dann kommen erstmal 1000 Leute mit Informationen auf sie zu. Sie müssen im Krankenhaus, bitte rufen Sie den Bestatter an, machen Sie das, tun Sie das. Es prasselt erstmal, bevor Sie zu uns kommen, viel Informationen ein. Es wird dann noch gegoogelt. Der Nachbar weiß noch die besten Informationen. So, und wenn die Leute dann bei uns ankommen, ist erstmal immer mein Ziel und das auch meine Mitarbeiter, ankommen. Also die Leute sollen erstmal wirklich spüren, wir machen ihnen keinen Druck. Bei uns ist echt mal der Druck erstmal weg. Mhm. So, und das heißt, wir setzen uns erstmal hin, trinken eine Tasse Tee, Kaffee, Wasser, essen eine Kleinigkeit, also jetzt kein Buffet, sondern wirklich nur ein kleiner Riegel. Und dann reden wir erstmal drüber, was sie sich wünschen und was der Verstorbene sich gewünscht hat. Mhm. Einfach mal ganz banal oder wie er gelebt hat. Mhm. Das ist meistens gar nicht ein 2-stündiges Gespräch, da reden wir eine Viertelstunde nur, um mal ein Gespür zu kriegen, wie ticken die, wie tickt der Verstorbene oder hatte er getickt, um für uns als Berater, als Bestatter ein Bild zu kriegen. Und auf diesem Bild bauen wir dann erst auf. Und dann gehen wir erst in diese organisatorische Frage. Okay. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, den Druck nehmen. wie komme ich an und wie kommt man bei uns an? Das ist auch ganz wichtig. Wir sitzen jetzt hier im Raum der Stille, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, ist auch sehr hell und bunt und so ist es bei uns. Immer der schönste Kommentar ist, also wir haben nicht gedacht, dass wir ein Bestatter sind. Das ist eigentlich Lob genug. Sehr gut. Dann sind wir schon froh. Ja, und dann geht es natürlich in die Details. Man muss dann schon auch ein bisschen organisatorische Dinge besprechen. Wo soll es stattfinden, wann soll es stattfinden, was wünscht man sich. Das ist dann schon ein zweistündiges Gespräch, was intensiv ist, was wir auch immer gerne mit Pausen verbinden, weil der eine will dann rauchen, der andere will einfach mal eine Minute durchatmen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig und immer wieder sagen, sie haben keinen Druck. Klar haben sie einen Druck, aber das will ich denen nicht sagen, ja. Also dass es zeitliche Fristen gibt. Das brauchen die gar nicht wissen, weil das ergibt sich, das machen wir. Und ich glaube, das ist immer ganz viel wert, da die Leute abzuholen.
Was ist denn mit Menschen, die gar niemanden haben? Es gibt keine Hinterbliebenen, es gibt gar niemanden. Was ist denn mit solchen Menschen?
Ja, das ist immer ganz spannend. Also ich hatte es ja eingangs schon in unserem Podcast hier ein bisschen gesagt. Die machen oft eine Vorsorge. Da können wir dann das Totenfürsorgerecht ausüben, das wir dann uns übertragen. Und das haben wir tatsächlich mittlerweile immer öfters, dass wir dann eine Bestattung durchführen, wo wir für den Menschen agieren, ja, den wir ja eigentlich auch nur durch über so ein Gespräch kennengelernt haben und für ihn die Beerdigung so ausrichten, also Leute einladen, Blumen bestellen, die Zeitungsanzeige aufgeben. Wir wissen auch nicht, kommen dann überhaupt Leute zu der Bestattung, kommen aber dann auch immer. Wir hoffen halt immer, dass es einen Ansprechpartner gibt, vielleicht eine Nachbarin, eine gute Freundin. Das ist in seltenen Fällen da, aber auch immer mehr, dass niemand da ist. Ja, was ist bei dem, wo niemand da ist, tatsächlich dann übernimmt hier im Großraum München oder hier in München die Gemeinde oder die Stadt erstmal die Bestattung. Mhm. Die schaut im ersten Moment, gibt es vielleicht noch irgendjemanden, Cousinen, ganz weit Verwandte, die lassen sich aber nicht ad hoc finden. Dann übernehmen die Bestattung. Das bedeutet, die schauen, was ist der Wille, der am nähersten dem Verstorbenen kommt. Als Beispiel, die Verstorbene, sagen wir es jetzt eine Frau, die hat ein Grab und da ist der Mann schon bestattet und der wurde erdbestattet. Mhm. Dann schließt die Behörde draus, die möchte auch eine Erdbestattung und die möchte in dieses Grab. Also das ist fast ein bisschen Detektivarbeit, ja. Nicht nur und es geht auch immer einer mit, auch am Friedhof ist oft eingerichtet, dass evangelisch wie katholisch immer eine Begleitung stattfindet, dass keiner namenlos und alleine geht. Ja. Es wird auch versucht, über das Haus Nachbarn zu informieren oder irgendjemanden. Mhm. Man muss halt einfach wissen, dass man in der Bürokratie, es ist halt strikt geregelt, das Totenfürsorgerecht geht halt nur auf Familienmitglieder über oder Bevollmächtigte und die wenigsten regeln es halt.
Mhm. Also wir haben es ja hier im Christophorus-Hospiz so, dass wenn eine Person verstorben ist, wir haben ja vorne die Kerze stehen und dann kann diese Person auch erstmal im Zimmer bleiben, wenn wir wissen, es kommen noch Angehörige. Jetzt ist es aber ja oft so, das geht alles recht schnell und jetzt ist vielleicht das Bedürfnis da, den Toten nochmal zu sehen. Ich kenne es auch aus dem Freundeskreis, dass es hieß, als damals irgendjemand verstorben ist, hat man zu mir gesagt, ach, behalten Sie ihn doch so in Erinnerung, wie Sie in Erinnerung haben, weil es zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall war oder ein Suizid. Aber trotzdem ist ja oft dieses Bedürfnis da. Wie geht ihr denn damit um, wenn jemand nochmal den Verstorbenen sehen möchte oder wenn jetzt der Verstorbene einfach ja aufgrund von Gewalteinwirkung in welcher Art auch immer in einem schwierigen Zustand ist oder vielleicht lang gelegen ist und es ist auch gar nicht mehr so viel da. Also wie geht man mit so einem Wunsch dann um? Oder wie gehst du grundsätzlich, bist du der Meinung, mit diesem Abschied nehmen, den Verstorbenen nochmal sehen wollen, ist das Thema, wo sind da die Punkte?
Ist ein Riesenthema. Ruhig mal ganz kurz, nicht zu lange aus. Wir hatten einfach vor 30, 40 Jahren, lag auch in der Gesetzgebung, dass Bestatter das zum Teil nicht ausruhen dürften, das Problem, dass man immer gesagt hat, Verstorbene haben Leichengift. Dieses wirklich in Worte stand so, das ist, da geht, ist gefährlich und geht nicht hin. Und der Witz war aber, ganz früher waren die Verstorbenen offen aufgebahrt im Dorf. Also da war es ganz üblich, dass man nochmal zum Bauernhof, zur Nachbarin gegangen ist oder zur Leichenfrau, wie man so schön in Bayern sagt, am Friedhof. Das ist dann irgendwann verschwunden, aus Hygienegründen. Und meine Generation der Bestatter und vielleicht auch schon die davor haben wahnsinnig wieder dafür gekämpft, dass das aber im Bestatter möglich ist, weil es war wirklich gesetzlich zum Teil gar nicht möglich. Und wir bei jeder Betreuung, die wir durchführen, legen wir ganz, ganz viel Wert drauf, dass eine Verabschiedung stattfindet im engsten Kreis, also wirklich eine Abschiednahme. Nicht das, was am Friedhof oder in einer Halle stattfindet, sondern für die Familie, dass die Abschied nehmen kann. Jetzt wissen wir natürlich, zum Beispiel beim Christophorus-Hospiz, dass hier eine Verabschiedung schon oft stattfindet. Da machen wir dann oft bei uns weniger was. Okay. Aber wir haben ja Fälle, die versterben im Krankenhaus. Und da legen wir dann schon Wert, dass die Familie, oder wir versuchen es ihnen nahezulegen, dass sie zu uns kommen. Wir haben einen Verabschiedungsraum, der ist für 10 Leute. Zünden wir auch eine Kerze an und spielen die Lieblingsmusik. Die Leute können was reingehen, die bleiben da auch alleine. Mhm. Wir sind da nicht dabei, solange da auch keine ansteckende Krankheit ist. Gibt es auch keinen Grund, die dürfen den anfassen, die dürfen den streicheln, die dürfen Sachen reinlegen. Meistens, das geht von einer halben Stunde bis zu 5 Stunden, so eine Verabschiedung. Die haben auch bei uns kein Zeitlimit, deswegen machen wir auch immer nur an den Verabschiedungsraum pro Tag 1, maximal 2. Okay. Und jetzt kommen wir auf die speziellen Fälle, Verkehrsunfälle. Zum Beispiel, wir haben eine freie Mitarbeiterin, die Tanopraxie, das ist jetzt ein Fachbegriff, nennen wir es mal einfach so, die kümmert sich um Rekonstruktion und Kosmetik von Verstorbenen im Speziellen, die dann die Verstorbenen auch wieder herrichtet. Was sie uns aber ganz wichtig ist, wir wollen, dass ein Verstorbener nach dem Unfall auch ausschaut wie nach dem Unfall, um auch den Tod begreifbar zu machen. Weil es ist gut, wenn die sehen, es ist ein Pflaster da, weil sonst sagen die, ist ja komisch, warum ist denn der gestorben, ist ja nichts passiert. Und das versuchen wir zu vermeiden. Und wenn es mal gar nicht geht, haben wir auch schon gemacht, dann haben wir nur eine Hand mal rausgestreckt und die Leute konnten die Hand halten. Das war den Leuten ganz, ganz wichtig, waren am Zugunglück. Also wir wollen den Leuten wirklich, und jeder, der das mitgemacht hat, ich auch selber bei meiner Mutter und bei meinem Vater, das war für uns der Abschied eigentlich. Ja. Das, was wir dann offiziell, sage ich immer, gemacht haben, war dann eigentlich mehr für die anderen Leute. Für uns hat der Abschied für meine Eltern bei uns im Bestattungshaus oder bei meinem Vater daheim stattgefunden. Und das Letzte, was wir ganz oft jetzt neu wieder machen, jetzt stirbt jemand daheim, dann holen wir den ab und fahren den auch wieder nach Hause und machen eine Verabschiedung. Muss man halt immer schauen mit Nachbarn und Haus und so, ist nicht immer ganz leicht. Aber wenn die jetzt zum Beispiel ein Einzelhaus haben, haben wir das gemacht, dann haben wir den nach Hause gebracht, haben den hergerichtet, doch bei uns in der Firma, dann zu ihnen gebracht. Und haben am nächsten Tag erst wieder abgeholt und sagen die Leute, das war dem Vater das Wichtigste oder der Mutter nochmal oder dem Ehemann, nochmal ihren Garten zu sehen oder ihr Zuhause. Und oder wir sind auch nur mal mit dem Auto vorbeigefahren, war der Wunsch. Da fahren wir auch mal mit dem Auto vorbei. Ja. Also ich denke, das ist für mich gelebter Abschied einfach.
Ja, also da geht es ja auch um dem, was hätte der verstorben ist, gewollt, aber vielleicht auch, was tut den Angehörigen gut. Gibt es da jetzt irgendwie Fristen, wenn jemand verstorben ist, bis zu dem Zeitpunkt muss er irgendwo sein, muss unter der Erde sein, muss, also da bin ich jetzt überhaupt nicht firm.
Ja, das Wichtigste ist eigentlich, mittlerweile hat sich's geändert, regulär sagt man 8 Werktage muss die Bestattung durchgeführt sein, das das Wochenende zählt da nicht und feiertags, deswegen gibt es uns jetzt deutlich einen größeren Spielraum, also sprich, wenn man jetzt einen Montag nimmt, dann hat man bis zum nächsten Dienstag Zeit, die Beerdigung durchzuführen, jetzt sind wir in der Praxis. Oft können wir auch noch länger erwirken. Wir versuchen es aber auch nicht länger raus zu verzögern, weil sich einfach auch der Körper verändert. Wir können schon Maßnahmen ergreifen. Das ist so erstmal, finde ich, immer die wichtigste Hürde. Und dazwischen für die Abschiednahmen und in die Wege leiten, da gibt es natürlich Auffristen, wobei ich da immer sage, das ist immer auf dem Papier. Wir prüfen das immer und stimmen das mit der Behörde für die Kunden ab, dass das einfach die noch Zeit haben zum Abschied nehmen. Mhm. Also mittlerweile ist für uns die wichtigste Frist einfach, dass bis dahin die Erdbestattung durchgeführt worden sein muss. Und jetzt kommt ja was Neues in Bayern. Die Feuerbestattung ging früher relativ schnell und Zeit kurz. Also wir hatten maximal so 3-4 Tage. Wenn es die Kunden gewünscht haben, und dann konnten wir die Urne denen schon übergehen und auch 1 bis 2 Wochen später die Urnenbeisetzung machen. Jetzt haben wir uns angeglichen an die anderen Bundesländer. Wir haben eine sogenannte zweite Leichenschau. Das bedeutet, ein Amtsarzt prüft nochmal im Krematorium. Das verzögert das Ganze jetzt ein bisschen, nicht viel, aber wir verlieren immer noch 1-2 Tage dadurch. hat man einfach jetzt übernommen, weil wir waren das einzigste Bundesland in Bayern, die das nicht hatten. Bei uns ging das über die Polizeifreigabe. Es ist auch besser, das System, das muss man sagen, aber zieht es sich hinterher und man muss halt jetzt rechnen, dass man dadurch erst einen Termin bekommt, wenn das durchgeführt ist bei der Friedhofsverwaltung.
Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, Körper verändern sich. Das sind ja so Sachen, wo ich mir vorstelle, wie geht man damit um? Geruch, also ein Leichnam riecht einfach auch anders und für manche Leute ist das ein sehr ekelhafter Geruch. Man sieht vielleicht auch einen Menschen, der aufgrund von einem Unfall oder wie auch immer verstümmelt ist, wie auch immer. Also ist es jetzt so, wenn man Bestatter werden will, dann hat man da schon eine Immunität? Oder wie bist du da früher auch rangegangen an solche Sachen, wo man erstmal vielleicht auch geschockt ist und gesagt hat, oh, also wie geht man damit um?
Ja, erstmal das Interessante ist, viele denken ja, weil ich mit dem Beruf aufgewachsen bin, ich hätte schon mit 5 meine ersten Verstorbenen gesehen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe die auch erst gesehen, so im Alltag des Bestatterseins mit Abholungen. Ja, wie geht man um? Das ist ähnlich, glaube ich, wie wenn man Arzt werden will, vergleiche ich das immer. Irgendwann kommt der Tag X und da entscheidet sich's, ob ich es kann oder nicht. Mhm. Ich glaube, das kommt nicht aus der Sekunde heraus. Man muss aber immer eins sagen, da sind leider die Medien schuld, der Tatort, da wird immer ganz schlimm, viel Blut und viel Schminke und gezeigt. Und in der Realität schaut ein Verstorbener eigentlich nur sehr friedlich aus, der da liegt und schläft. So, und dann haben wir 1% der Fälle, oder 2% der Fälle, die vielleicht anders geartet sind, weil es vielleicht einen Verkehrsunfall gab, weil es vielleicht irgendwas passiert ist, was nicht dem Alltag eines Versterbenden passt oder ist. Und da muss man dann halt schon auch damit umgehen können. Also ich meine, es ist dann ein psychologisches Thema auch, nehme ich das mit nach Hause, das ist wie in der Rettung. Wir versuchen immer mit Auszubildenden und auch mit neuen Mitarbeitern viel drüber zu reden. Also ich sage immer so eine Art Supervision, dass wir uns da zusammensetzen, mit ihm sprechen. Auch wenn es mal ist, wenn er mehr Hilfe braucht, auch da einen Kontakt herstellen, dass wir einfach da merken. Aber man muss sagen, wir schaffen das intern, ich und meine Mitarbeiter, die immer abzuholen. Und jetzt sind wir ja Lehrberuf, sind wir ja auch sehr stolz drauf. Seit 2006 und da kommt auch immer das Thema auf, dass wir viele Frauen haben. Also wir sind ein Frauenberuf geworden. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren, jetzt dieses Jahr haben wir einen Lehrjungen und ein Lehrmädchen, also sind 16 und 17, werden jetzt dann 18 und 17, die sich für diesen Beruf entscheiden und machen. Und das finde ich ganz spannend, weil die müssen genauso anpacken und hinlangen. Ja. Und da sieht man, die Frauen sind die stärkere Geschlecht. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil uns werden immer nur die Männer untergejubelt und es ist genau umgekehrt. Und die können oft mit so einem Thema besser umgehen als wir Männer. Ist so.
Aber man muss auf jeden Fall einen Blick drauf haben, weil ich meine, der Tod macht vor niemanden Halt. Es sterben Kleinkinder, es sterben Kinder, es stirbt jeder, auch die Mutter von 2 Kindern. Das sind ja vielfache Konstellationen. Also im Endeffekt, so höre ich es bei dir raus, braucht es irgendwelche Mechanismen, damit es gut aufgefangen ist. Weil bei uns ist auch so, wird viel gestorben und vieles geht gut und dann gibt es den einen Fall, wo man vielleicht sagt, jetzt triggert es mich oder jetzt packt es mich echt an, weil einfach die ganze Konstellation sehr tragisch ist. Das heißt, es kommt bei euch genauso vor.
Auf jeden Fall. Also du hast gerade ein Thema rausgegriffen, Kinder. Mhm. Das haben wir vor 2 Jahren konzeptionell komplett nochmal neu gemacht bei uns. Mhm. Also wir haben nur noch da 2 wirklich spezialisierte Mitarbeiter drauf, die Betreuung und auch Abholung und Organisation des ganzen Falls übernehmen, weil ich gemerkt habe, wir brauchen eine andere Sensibilisierung drauf für die Mütter und Väter, die dahinter stehen. Mhm. Und auch es hat wahnsinnig stark auch intern Mitarbeiter belastet. Mhm. Und der zweite Fall, der oft einen triggert, ist gar nicht dieses Außergewöhnliche, so oft ein Spiegelfall. Mhm. Ich sage das immer, wo man sich selber sehr erkennt, eigene Biografien, Lebenslinien, das nimmt man oft viel mehr mit, als jetzt, wo man sagt, das war ein sehr tragischer Fall. Das, klar, nimmt man auch mit, aber und da versuche ich auch immer, das nicht komplett auszublenden daheim. Ich habe Kinder, die sind jetzt 11 und 14. Die fragen mich auch immer über die Arbeit und ich rede da auch dann gerne und offen mit ihnen drüber, um ihnen auch diese Angst zu nehmen, weil ich glaube, umso öfter man redet, umso weniger hat man Angst vor dem Thema. Und es ist aber auch für mich ein Stück dann Verarbeitung.
Ja. Wenn du jetzt einen Tipp hättest oder so einen ersten Angriff für Angehörige, es ist gerade jemand verstorben, der liegt im Krankenhaus, der liegt zu Hause, wie auch immer, was würdest du raten, was so als erstes jetzt zu tun ist, wichtig ist?
Ja, erstmal wirklich durchatmen. Das ist erstmal, bevor ich alles andere mache, einmal durchatmen, zur Ruhe kommen, sich wirklich mal eine Viertelstunde hinsetzen und dann tatsächlich wirklich, jetzt kann man auch woanders abrufen, aber wirklich auf zum Beispiel auf unsere Homepage gehen, da gibt es so einen Leitfaden, da stehen so die 5 wichtigsten Schritte drauf. Das ist wirklich ein guter Leitfaden, finde ich. Also nicht, weil ich den entwickelt habe, da habe ich mir auch viel Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist einfach so erstmal, da steht alles drauf, was muss ich tun, was muss ich herrichten, wen muss ich informieren und dann wieder erst runterkommen wieder. Weil das ich merke das immer, dass die Leute sagen, wir waren da im Krankenhaus, die Leute haben auf uns eingeredet. Also wie gesagt, wenn es passiert, erstmal tief durchatmen, vielleicht auf eine Homepage gehen, kann man einfach eingeben, erste Schritte im Todesfall, die gibt es von uns, von allen anderen. Da hat jeder sich Gedanken gemacht dazu, dass sich wirklich mal durchlesen in Ruhe und dann eben, ja, bestimmt einer der nächsten Schritte ist, auch einen Bestatter anzurufen, weil letztendlich ist es aber auch wichtig, Freunde anzurufen, zu sagen, hey, es ist passiert, ihr habt vielleicht damit gerechnet oder nicht gerechnet, ist auch immer ganz wichtig. Und wir sagen dann schon eigentlich im Vorgespräch am Telefon, was dann noch wichtig ist. Und da lege ich jetzt mal für meine Zunft, für fast alle die Hand ins Feuer, dass die dann auch an dem Gespräch gleich gute Tipps geben, was man machen muss. Mhm. Und ja.
Super.
Genau.
Jetzt ist es ja so, wir sind ja im Zeitalter von TikTok und Instagram und sozialen Medien und da ist ja auch der Bestatter inzwischen präsent. Es gibt ja auch einen jungen Kerl, der da ganz viel macht. Das heißt, das Thema kommt ja auf einmal auch in diese sozialen Netzwerke rein und dann werden ja ganz junge Leute auch nochmal ganz anders angesprochen. Siehst du es zweischneidig? Findest du es toll? Wie ist deine Wahrnehmung?
Alles. Mit einem Wort, alles. Ja, ich finde es gut. Nein, total. Ich finde es erstmal gut. Ich beobachte da auch mehrere Kanäle. Wir selber bespielen das gerade komplett neu, machen da auch viel, gehen da jetzt auch medial viel offensiver jetzt ran an das Thema, waren da auch erstmal schüchtern und zurückhaltender, muss ich so sagen, aber haben auch erkannt, die Leute wollen es wirklich wissen. Also wir sehen das erstmal so, wie heute jetzt den Alltag begreifbarer zu machen. Was ich nicht möchte, ist die Sensationsgeschichten. Da bin ich raus, also weil da gibt es einige in unserer Branche, die da Sensationsgeschichten machen, wo ich sage, das tut mir leid. Das sind dann oft auch die, die vielleicht gar keine Ausbildung haben in dem Beruf. Ja, das muss man leider auch sagen. Ja. Viele denken ja, das ist eine hochtrabende Ausbildung. Nein, mache ich einen Gewerbeschein und bin Bestatter. Und die machen vielleicht auch vieles falsch im Trauerverlauf bei den Angehörigen. So, da bin ich immer gerne raus. Nee, ich finde es ganz wichtig, über unseren Alltag zu reden. Es gibt bestimmte Grenzen und das heißt Wahrung und Schutz zum Beispiel der Verstorbenen und Angehörigen, dass ich da nicht irgendwelche Verstorbenen zeige, die da nicht einverstanden sind oder Angehörige gar nicht gefragt habe. Das ist immer für mich so eine Grundethos-Frage. Aber sonst versuchen wir alles so transparent wie möglich über so einen TikTok oder YouTube oder Instagram-Kanal zu machen, um auch so, wir haben gerade vorher über Trends geredet, denen auch mal die Trends zu zeigen, dass wir auch spüren, was wollen denn die Kunden. Also wenn wir mal auf einer Messe sind, sagen wir auch mal gerne so ein Video, was gibt es denn jetzt an Neuheiten und dann kriegen wir plötzlich ein Feedback auf, wir hatten so einen Sarg gezeigt, der war ein Klavier, der hat ausgeschaut wie ein Konzertflügel. Da haben wir ein Feedback bekommen, ob wir den bei uns bestellen kann und ich hatte das eher aus Scherz, muss ich jetzt fast schon sagen, in dieses Instagram-Reel reingebracht. Und jetzt haben wir festgestellt, wir holen da eigentlich die Kunden auch oft für uns ab, dass wir wissen, was möchte der Mensch. Und also ich glaube, es ist für beide interessant. Für uns auch, was passiert auf diesen Kanälen. Und ja, es ist alles dabei zwischen, das ist aber in jeder Branche so, glaube ich, zwischen alles, wo du sagst und dich genierst für diejenigen Akteure und auf der anderen Seite denkst du dir, die machen es richtig gut. Ja.
Jetzt hast du ja täglich mit Verstorbenen zu tun und jetzt vielleicht mal so als persönliche Frage, also wie wünschst du dir deinen eigenen Tod, deine eigene Bestattung, wenn du es dir aussuchen könntest? Den eigenen Tod können wir uns nicht immer aussuchen, aber wenn wir die Wahl hätten. Und das Zweite, hat sich durch deinen Beruf irgendwas verändert in diesem Gedanken, was kommt danach? Ist das ein Thema für dich? Also wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen persönlich aus deiner Sicht berichtest.
Ja, es ist immer die spannendste Frage. glaube, wenn man alle meine Aussagen mal hintereinander setzt, werden die nicht immer deckungsgleich sein, aber das ist auch bewusst so, weil sich, glaube ich, da auch meine Meinung immer wieder ändert. Grundsätzlich möchte ich einfach im Kreis meiner Familie sterben und das ist mir, glaube ich, das Wichtigste. Das habe ich einfach über die Jahre hinweg gesehen. Man kann unternehmerisch so erfolgreich sein, wie man will und 1000 Freunde haben. Am Schluss, am Grab steht aber wirklich nur der engste Kreis und das sind gar nicht oft die Leute, die man denkt, glaube ich. Und ob das jetzt nur Familie ist und Freunde, es sind einfach die Leute, die möchte ich dann bei mir haben irgendwie an einem Tag der Stunde. Möchte nicht irgendwie alleine sterben, das ist ein komisches Gefühl. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, aber man kann es sich nicht aussuchen, das stimmt, aber das mal so vorweg. Wenn es um die Bestattung geht, es ist so ein bisschen leider, soll ich gar nicht das leider sagen, aber es ist familiär bei mir vorgezeichnet. Okay. Mein Vater hatte noch kurz vor seinem Tod unbedingt das alles neu regeln müssen und hat ein schönes Grab am Ostfriedhof, das auch nicht weit von meiner Arbeit weg ist. Und das ist zu mir vorgezeichnet, dass ich da auch mal beerdigt werde und mal vielleicht meine Frau irgendwann auch meine Kinder, um Gottes Willen, hoffentlich noch lange nicht, aber das ist so ein bisschen uns vorgezeichnet, da möchte ich auch nicht rausbrechen, das finde ich eigentlich eine schöne Tradition, weil da alle letzten Generationen irgendwie jetzt die Ruhe finden und das freut mich eigentlich, dass man dann so sagt, man kommt zusammen und da kommen wir jetzt aufs Spirituelle, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so, jeder hat eigentlich immer eine spirituelle Geschichte schon mal erlebt, also sprich die Uhr ist stehen geblieben, es war irgendeine komische Aura in einem Raum nach dem Verstorbenen und das habe ich alles erlebt und ich glaube da ganz fest dran, dass es ja, wie man das auch immer definiert, ob das dieser christliche Gedanke des Himmel ist, ob es die Seele ist, es gibt irgendwas, was wir nicht greifen können. Ob es danach weitergeht, das weiß ich auch nicht. Und wenn es nur eine Sekunde ist, dass diese Seele da noch in dem Raum, in Zeit irgendwo hängt, natürlich wäre es schön, wenn es weitergeht. Ich bin schon ein gläubiger Mensch, aber deswegen kann ich es ja trotzdem hinterfragen. Es kann aber auch sein, dass einfach danach Schluss ist. Und es heißt ja nicht, dass das schlimm ist. Es ist halt so. Wir haben ja die Zeit hier. Und deswegen sollte man immer die Zeit, die man hat, gut nutzen und sinnvoll nutzen.
Die letzte Frage, du hast die gesagt, 20 Jahre gibt es deine Firma jetzt. Das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit vor dir. Was ist eine Vision? Was würdest du gerne noch umsetzen? Was würdest du gerne noch verändern? Oder auch wenn du es jetzt auf die Politik nicht in dem Maße Einfluss hast, aber ja, was sind so die Ziele, die du für dich noch gesteckt hast?
Also mein Ziel ist nach wie vor, den Tod in die Gesellschaft noch mehr zu holen. Das ist also neben meinem Bestattersein bin ich viel ehrenamtlich tätig. Und versucht da an allen Fronten zu kämpfen dafür, mehr Rechte für die Angehörigen und Verstorbenen einzuräumen in der Gesellschaft. Das ist mir wirklich ein Anliegen, weil letztendlich das auch mir dann zugutekommt, dass ich weniger reguliert bin in dem Beruf. Das ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir nicht so viele Vorschriften haben, dass was alles uns verboten wird und was wir nicht machen dürfen und wen ich alles fragen muss, dass ich was machen darf, das wünsche ich mir wirklich noch, dass ich das erlebe, dass das vielleicht deutlich besser wird. Und mein ganz hierarchisches Ziel ist erstmal, wäre es natürlich schön und ohne Druck auf meine Kinder, wenn die irgendwann sagen würden, ich gehe wirklich gerne in den Beruf und würde das fortführen. Das wäre immer so mein Gedanke. Und eigentlich das, was ich geschaffen habe, einfach nur zu erhalten heute. Ich stelle mir jetzt nicht vor, da in nominalen Zahlen oder irgendwas größer oder irgendwas. Nein, ich finde es einfach so, wie jetzt gerade mein Leben läuft, total schön, bin total zufrieden. Und wenn ich das schaffe, in den nächsten nochmal 20 Jahren so weiterzumachen, ist das schön. Und wenn mal einer meiner Kinder sagt, ja, ich könnte mir das auch nochmal vorstellen, in deine Fußstapfen zu gehen, dann habe ich alles erreicht, was ich wollte.
Super. Mensch, es war ein richtig spannendes Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Karl.
Danke.
Ja, herzlichen Dank nochmal an Karl Albert Denk für dieses wirklich interessante und unterhaltsame Gespräch. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback an die E-Mail-Adresse bildung@chv.org oder Sie bewerten uns einfach auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Darüber freuen wir uns sehr und es hilft uns auch, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Das nächste Mal habe ich hier im Gespräch Elisabeth. Sie ist Expertin für Aromatherapie und wird uns mit in die aufregende Welt der ätherischen Öle nehmen. Freuen Sie sich drauf. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.